Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Also wenn die Kinder jetzt ins Warme gehen, dann gehen wir am besten alle mit. Das ist die gute Frage. Da in irgendeinem Stall, also da ist normalerweise immer ein bisschen wärmer, wo Kühe sind. Schade, ich dachte, das ist ein Magnet. Kurz zwei Vorbemerkungen. Lieber Jojo, wo bist du denn gerade? Da, genau. Es hieß ja, eine Pizzeria deiner Wahl. Also in Italien gibt es gute Pizzerias. Betriebsausflug mit Paul. So, es gibt ja kein schlechtes Wetter, das wissen wir alle. Es gibt nur schlechte Kleidung. Und naja, nee, es geht so. Es ist schon ein bisschen frisch heute Morgen, aber vorhin war die Sonne mal da. Da hinten haben schon ein paar Schatten gesucht hinter dem tollen Baum. Vielleicht kommt sie auch nochmal vor. Und das Schöne bei der Sonne ist ja, auch wenn wir sie nicht sehen, sie ist da. Und ich gucke mal kurz nach hinten. Da hinten ist ein kleiner blauer Fleck zu sehen. Entweder gehen wir jetzt alle darüber. Nein, wir bleiben hier. Und es hieß, ich soll nicht so lang predigen, weil es den Kindern wahrscheinlich auch kalt ist. Deshalb noch eine zweite Vorbemerkung. Der Titel, wie hieß er nochmal? Ich kann alles, ich weiß alles und dann irgendwas mit Launisch. Jetzt hoffe ich nicht, dass es die Vorstellung von mir war. Weil ich kann nicht alles und ich weiß auch nicht alles und Launisch. Also ich bin der ausgeglichenste Mensch überhaupt. Ich habe 4 Kinder zu Hause und da sind wir auch schon mitten im Thema. Jetzt, das Spannende an dieser Predigt ist, bin ich jetzt heute Morgen praktisch Theologe, weil ich eine theologische Ausbildung hinter mir habe, oder spreche ich als vierfacher Vater? Unsere Kinder, der Älteste ist 22, der ist natürlich schon kein Teenager mehr, weil kein Teen mehr im Alter ist. Der andere ist 20, der benimmt sich noch manchmal vielleicht wie ein Teenager. Dann haben wir eine 17-Jährige. Oh, krass, hey, wie lange so die Pubertät auch anhalten kann. Und man merkt bei unseren 10-Jährigen, das ist unsere Jüngste, also die Pubertät fängt schon recht früh an. Ja? Neulich hat sie wohl, ich nenne jetzt keine Namen, neulich hat sie also zu meiner Frau gesagt, hat sich, glaube ich, praktisch sogar entschuldigt. Also für die Art und Weise, wie sie ist. Und hat sie wohl, also tatsächlich, ich war nicht dabei, ich habe es nur vom Hören mitbekommen von meiner Frau, hat sie wohl gesagt, ja, weißt du, ich bin ja auch schon in der Pubertät. Und das ist dann schon krass, so ein 10-jähriges Mädchen, wir lieben sie über alles. Boah, da merkt man, hey, in dem Alter schon, die hauen Dinge raus, ja, wo du denkst, hallo, hey, du bist 10 Jahre alt, jetzt mach mal halblang. Aber ja, es ist so. Und ich suche jetzt hier auch gerade ein paar Teenager. Da hinten sitzen welche. Also, was ich jetzt nicht machen werde, so praktisch als Vater hier kommen und jetzt hier den Teens sagen, also so wie ihr euch verhaltet, das geht ja gar nicht. Ich komme jetzt aber auch nicht als derjenige, der sagt, hey, ich habe 4 Kinder und ich weiß, wie es geht, also an die Eltern gerichtet, sondern ich versuche irgendwie so ein Mittelding zu finden, dass das sowohl für Teenies was dabei ist und für uns Eltern was dabei ist. Und ein Vertreter klingelt an der Tür. Fritzchen öffnet den Mund, im Mund eine dicke Zigarre und in der Hand ein Glas Whisky. Irritiert fragt der Vertreter, sind deine Eltern da? Grinst Fritzchen zurück, sieht das etwa so aus? Also von dem her, vielleicht spiegelt es so ein bisschen diese Unterschiede, die wir erleben. Und das ist ja immer, wir haben ja dann letztlich immer 2 Perspektiven. Ja? Wenn jetzt vielleicht jetzt hier ein 15-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriger Bursche stehen würde, der würde vielleicht, und nicht vielleicht, sondern würde manches völlig anders sagen, weil er es völlig anders sieht, weil er natürlich in einer ganz anderen Lebensphase ist, in einer ganz anderen Perspektive. Ich möchte trotz allem mal ein biblisches Wort, weil ich ja durchaus auch Theologe bin, an den Anfang stellen, den einen oder anderen schon bekannt, aber weil er eben auch dieses Thema von beiden Seiten beleuchtet. Epheserbrief, 6. Kapitel, die ersten 4 Verse. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Merkt man schon, es geht, also Jesus darf und sollte immer auch, ja, von unserer Seite aus Eltern auch gegenüber den Kids und aber auch von den Kids gegenüber den Eltern immer in diesem Dreieck sein. Es gibt Gott, es gibt mich und es gibt die Kinder, oder es gibt mich und es gibt die Eltern und es gibt Gott. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Also da tut niemand was Falsches. Ja, es gibt ja manches, was falsch ist, aber wenn die Kinder ihren Eltern gehorsam sind, dann ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt geht hier nicht die Daumenschraube oder sonst irgendwie oder den erhobenen Zeigefinger. Nein, es ist etwas, was gut ist. Gehorsam ist natürlich so ein bisschen ein heikles Wort. Ja, es gibt den Kadavergehorsam, wo ich nur das tue, weil ich vielleicht eine Strafe erwarte oder gar nicht drüber nachdenke. Entweder der, der den Befehl erteilt, oder der, der ihn in Empfang nimmt, ist ja immer schwierig. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt nicht groß was sagen, was biblischer Gehorsam ist. Es ist letztlich immer ein Ineinandergreifen, auch von einer Beziehung, die auch von Wertschätzung und von Liebe geprägt ist. Also ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und dann kommt dieses biblische Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Das sollten wir jetzt gar nicht irgendwie an ein Erbe denken, so nach dem Motto, na, ich versuche mal so die ersten 18, 19, 20 Jahre meines Lebens mit meinen Eltern gut auszukommen, damit sie mich nicht von der Liste streichen, deren, die dann irgendwann mal was erben. Sondern da geht es einfach um ein gutes Miteinander, und die Familie ist halt doch die engste Zelle, wo man sich auch am wenigsten verstellen muss. Und das ist auch das Schöne, dass wir uns da eben nicht zusammenreißen müssen, dass wir das sein dürfen, wie wir auch sind. Da lebt's einfach miteinander. Ja, ob das am Essenstisch ist, wenn es um den Streit der Fernbedienung geht oder was auch immer. Das ist doch schön, dass auch da, ja, Konflikte ausgelebt werden können. Woanders im Beruf, Leben, im Alltag, in der Nachbarschaft oder auch in der Schule oder wo auch immer, da müssen wir uns doch immer wieder halt schon auch zusammenreißen. Auch das ist gut. Aber in der Familie, das ist wahrscheinlich die große Erfahrung, dürfen wir so sein, wie wir sind. Das macht es natürlich immer wieder anstrengend, aber das ist doch auch das Schöne. Dass ich mich da nicht verstellen muss, und dass sowohl die Kinder als auch wir Eltern wissen, die Liebe ist jetzt nicht in erster Linie abhängig von dem, wie ich mich gebe, sondern das ist einfach eine Familienbande. Ich sag's immer wieder auch zu meiner Frau, Elli, zu dir bin ich natürlich anders, da bin ich ehrlicher. Das ist auch ein Ausdruck meiner Liebe. Das ist dann natürlich manchmal für sie gar nicht so einfach, wenn ich dann eher vielleicht mal Kritik übe. Aber weil ich weiß, dass die Elli mich danach auch noch lieb hat. Und wenn dieses Verhältnis auch in der Familie da ist, dann darf ich auch mal sein, der Kotzbrocken als Teenie oder auch als Eltern. Wir können ja genauso Kotzbrocken sein. Wir haben auch schlechte Tage, die wir dann, oder das wir dann an den anderen rauslassen. Aber wenn das dieses Miteinander ausmacht, ich schätze dich wert und ich habe dich lieb, du bist vielleicht nicht immer liebenswert, dein Verhalten ist nicht immer liebenswert. Nochmal, ich sage das jetzt immer beidseitig. Nicht nur aus der Sicht des Vaters auf die Kinder, sondern andersrum, wir Eltern sind auch nicht immer liebenswert. Aber trotzdem ist da dieses Fundament da, dass wir uns einander lieb haben. Dass es natürlich auch gestört werden kann und was weiß ich, dass Familien, dass das Kinder mit den Eltern so verstritten sind, logisch. Auch das gibt's. Aber trotzdem, wenn das so das Fundament ist, diese gegenseitige Wertschätzung, dann ist, glaube ich, diese Verheißung gegeben, oder dann trifft die ein, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Weil dann Grundlagen da sind, die ich ja als, wenn ich aus dem Kindesalter raus bin und dann selber auf beiden Beinen stehe, dann habe ich ein gutes Fundament, dann habe ich gute Grundlagen mitbekommen. Und jetzt noch der vierte Vers. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So übersetzt es Martin Luther in der Variante der 2017er Bibel. Ich lese noch mal in einer anderen Übersetzung vor. Und ihr Väter, macht eure Kinder nicht zornig. Das ist gleich übersetzt, wie es Luther gemacht hat. Gebt ihnen vielmehr eine dem Herrn entsprechende Erziehung, einschließlich der nötigen Ermahnung. Basisbibel, auch eine tolle Bibelübersetzung. Und ihr Väter, macht eure, da dürfen die Mütter jetzt natürlich gern mithören, ja. Also, und ihr Väter und Mütter, macht eure Kinder nicht zornig, gebt ihnen vielmehr eine dem Herrn entsprechende Erziehung, einschließlich der nötigen Ermahnung. Das eine schließt das andere, wie es hier so schön heißt, nicht aus. Und auch hier wieder, da kommt dieser Bereich, dass immer Jesus doch auch eine Rolle spielen darf, immer auch die Beziehung zu Jesus eine Rolle spielen darf, spielen soll, damit er das verbindend Element ist, auch in einer Beziehung. Und jetzt haben wir das natürlich nicht im Griff, unseren eigenen Glauben haben wir nicht im Griff. Der kann genauso Schiffbruch erleiden. Und wir haben vor allem auch nicht den Glauben unserer Kinder im Griff. Wir können unendlich dankbar sein, wenn Kinder so anfangen, den eigenen Glauben zu leben, die eigene Beziehung mit Jesus zu pflegen und da ihre Schritte im Glauben gehen. Da glaube ich, da können wir uns nie auf die Schulter klopfen. Es ist vielmehr immer ein dauerwährendes Gebetsanliegen. Sowieso bei diesem Thema, wenn es um Kinder geht. Dass wir unsere Kinder immer wieder Jesus anbefehlen. Und auch hier natürlich andersrum. Also auch Kinder, Teenies dürfen für uns Eltern beten. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, wenn das in dieser Dreiecksbeziehung ist, dann ist schon, glaube ich mal, was richtig Gutes gegeben. Vater und Mutter ehren, wir müssen ja immer dabei bedenken, wir, die wir jetzt vielleicht erwachsen sind, wir sind ja auch immer noch Kinder. Also wenn unsere Eltern leben, dieses Gebot bezieht sich ja nicht nur auf Kinder im noch nicht erwachsenen Alter, sondern das geht ja hoch, meine Mutter lebt noch. Da gilt ja dieses Eltern-Ehren-Gebot noch genauso. Meine Mutter muss geschwind rechnen, 81, genau, und ich 48. Das endet ja nicht, dass ich sie in ihrem höheren Alter immer noch ehre. Also dieses Gebot, ehre deinen Vater und Mutter, ist durchgängig. Es verändert sich, es verschiebt sich, das ist ja gar keine Frage. Aber trotzdem, wenn wir das hören als Eltern, sollten wir nicht immer nur an unsere Kinder denken, sondern auch an uns, wenn wir eben, ja, selber noch Eltern haben. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann dürfen wir es, glaube ich, durchaus auch erweitern. Ehre die älteren Geschwister. Vater und Mutter ehren heißt nicht, und jetzt bitte immer in diesen Doppelklang hören, dass immer alles wie Friede, Freude, Eierkuchen aussehen muss. Das heißt Vater und Mutter ehren nicht. Und das heißt auch nicht, dass der Haussegen nie schief hängen darf. Und das heißt auch nicht, Vater und Mutter ehren, dass wir immer einer Meinung mit den Eltern oder mit den Kindern sein müssen. Vater und Mutter ehren heißt nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen. Vater und Mutter ehren heißt nicht, dass du nur die Musik hörst, nur das anziehst und nur das tust, was deinen Eltern gefällt. Ich glaube, man kann das auch falsch verstehen. Und das ist vielleicht das, was wir als Eltern immer wieder auch neu durchdenken müssen. Was heißt es eigentlich nicht, Vater und Mutter ehren? Wer Vater und Mutter ehrt, bei dem ist eben nicht immer alles Friede, Freude und Eierkuchen. Also bei uns in der Familie, ne, sechsköpfige Familie, unterschiedliche Charaktere, unsere zwei Jungs, also unterschiedlich hat man den Eindruck, geht's gar nicht. Jetzt, wie gesagt, 2020, also so manches, wo man dann als Eltern denkt, oh, die können doch auch gut miteinander, die können einander helfen und sich wertschätzen. Aber so im Teenie-Alter, so völlig unterschiedlich und natürlich bringt das Spannungen mit sich. Und dann ist ja immer so, wir Eltern werden ja dann oft auch als Schiedsrichter zur Hand genommen. Wenn sie selber nicht mehr weiterkommen, dann versuchen sie, entweder Vater oder Mutter oder wie auch immer, auf die eigene Seite zu ziehen. Logisch, wie beim Fußballspiel. Ja, ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter, das würde wahrscheinlich nie funktionieren, weil man froh ist, dass es immer jemand gibt, ja, an den ich mich wenden kann, bei dem ich mich beschweren kann. Also logisch, an beide Seiten gerichtet, an Teenies und als Eltern, es wird immer Trappel geben, es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Und natürlich hängt auch mal der Haussegen schief. Da brauchen wir uns nichts vormachen und nicht denken, oh, haben wir in der Erziehung irgendwas falsch gemacht? Und schauen wir doch mal, dann kommt ja oft vielleicht der neidvolle Blick auf andere, wo man den Eindruck hat, wow, da geht es viel friedlicher zu. Also da braucht ihr nur mal bei uns unten am Haus vorbeilaufen in Hemming, in der alten Schöckinger Straße, wenn unsere Balkontür offen ist. Also da kriegt man live alles mit, was bei uns oben in der Familie ist, weil das gegenüber steht ein Haus, da ist kein Baum, keine Wiese, nichts, was Schall schluckt. Manchmal, wenn ich dann unten vorbeikomme oder mit dem Auto park und dann aussteige, dann höre ich schon, boah, da oben, da geht's ja gerade ab. Und dann sage ich dann oben, hey, ihr wisst ja, man hört das alles, als wären wir live bei euch dabei. Also von dem her, dieser neidvolle Blick auf andere, der bringt nichts. Auch also von den Eltern nicht, auf andere Familien, auch nicht von den Teenies. Ja, aber schau mal her, was die alles dürfen. Diese Situationen sind in den seltensten Fällen vergleichbar. Also das hilft nicht weiter. Von dem her, der Haussegen, der darf durchaus schief hängen. Und natürlich werden wir immer mal wieder auch anderer Meinung sein. Logisch. Also auch da nicht, sich nicht einem Druck aufbauen, naja, wir sind doch jetzt womöglich ein christliches Elternhaus und da müssen wir doch irgendwie einer Meinung sein. Natürlich nicht. Die Zeiten verändern sich. Und ich sage mir auch immer, wo mich meine Eltern vielleicht ermahnt haben und ich mich dann als Jugendlicher drüber geärgert habe. Jetzt ist das Ganze umgedreht. Jetzt ärgere ich mich über meine Kids vielleicht, wo ich vielleicht früher genauso war. Da müssen wir jetzt meine Mutter interviewen, die könnte da bestimmt einiges sagen. Logisch, weil wir ganz andere Perspektiven haben. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Und keiner muss immer zu allem Ja und Amen sagen. Ob das der Kleidungsstil ist, ob das die Musik ist, ob das die Lautstärke der Musik ist, ob das die Uhrzeit ist, bei der man nach Hause kommen kann. Sagen wir mal so, wenn man jetzt in einem christlichen Elternhaus groß wird, dann gibt es ja doch den großen Vorteil, dass also den dann auch die Teens haben. Naja, wenn man zusammen im Jugendkreis unterwegs ist oder im Teenkreis unterwegs ist, dann darf es ja schon mal ein bisschen später werden. Ja, und ich finde es auch schön. Das ist auch ein großes Vorrecht, das unsere Kinder genießen, weil wir wissen, die sind nicht irgendwo, sondern die sind mit denen unterwegs, die vielleicht auch eben mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, da darf es dann durchaus auch mal weitere Grenzen geben, als das vielleicht der Fall wäre, wenn sie jetzt andersweitig unterwegs sind. Auch hier jetzt, das soll nicht der moralische Zeigefinger sein, das ist ja immer so ein bisschen heikel. Aber trotzdem, das ist ja auch das Schöne, wenn man als Familie auch in eine Gemeinde eingebunden ist. Wenn ich weiß, das sind andere, vielleicht auch besorgte Eltern oder das sind andere Teens, die mit Jesus unterwegs sind. Wie gesagt, alles, es ist keine Garantie, wir haben es nicht in der Hand. Ich möchte uns zum Schluss meiner Gedanken noch so ein, ja, nennen wir es Tipps, Anregungen weitergeben. Es wird immer wieder Phasen geben, in denen es nicht so einfach ist. Und jetzt bin ich ja kein Psychologe und kein Kinderarzt, was da oben im Hirn dann vorgeht, ob bei uns Eltern oder eben bei den Teens, das kann man manches hormonell garantiert ja erklären. Das ist mir immer eine Hilfe. Ich weiß nicht, was da oben alles an chemischen Abläufen dann stattfindet. Ich weiß nur das, was stattfindet und das erklärt dann manche Situation auch. Meine Tochter, ging es gestern um den Abispruch. Ja, irgendwas, wir sind Schwabi und wir haben auch bei den Punkten gespart. Das ist der Abispruch. Und dann ich als 48er, so ein Schwachsinn, ist es euch, die Leistung ist doch auch wichtig und man sollte ja nicht unterpunkten. Und das hat sie völlig falsch verstanden. Ich habe es auch völlig falsch interpretiert. Und wutentbrannt ging sie dann einen Stock höher in ihr Zimmer. Ich habe gedacht, hä, was tickt sie jetzt denn so aus? Andersrum hat sie gesagt, hä, das wollte ich doch jetzt von dir gar nicht hören. Und so, da habe ich gemerkt, da treffen zwei Welten aufeinander. Einfach, ja, ich bin 48 und die Anne ist 17. Das ist einfach ein Unterschied. Und wahrscheinlich, ich habe früher NDW gehört. Skandal im Sperrbezirk. Und draußen vor der großen Stadt und so weiter und so fort. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Das war in den 80er Jahren. Das war für uns coole Musik. Würde ich heute anders drüber denken. Meine Eltern haben wahrscheinlich auch anders drüber gedacht. Es sind Phasen. Ein Stück weit auch Normalität. Dann die nächste Anregung. Such das Gespräch mit deinen Eltern. Oder andersrum, als Eltern such das Gespräch mit deinem Kind. Wenn du den Eindruck hast, jetzt ist mal dran, dass wir doch mal ein klärendes Gespräch suchen müssen, dann mach das. Vielleicht brauchst du jemand anders dazu. Vielleicht ist der Taufpate, der Segnungspate, die Tante, der Onkel, wer auch immer, jemand aus der Gemeinde. Vielleicht brauchst du auch mal jemand, der vermittelt, der sich in beide Seiten hineinversetzen kann. Wo ich nicht mehr weiterkomme, da darf ich mir durchaus auch Hilfe holen. Ich habe auch kein Problem. Also unser Tom, manche kennen ihn vielleicht, das war schon, das kann ich so sagen, weil er damit kein Problem hat, das war jetzt nicht das einfachste Kind. Er hat schlecht gehört am Anfang, also rein vom, nicht so nach dem Monat, er hört halt nicht, dann würde ich nicht so gut gehört. Dann hat die Körperspannung dadurch gefehlt. Das war nicht einfach mit ihm. Wir haben uns Hilfe in Anspruch genommen. Ja, wir sind dann auch zu einer Psychologin, nicht weil wir gedacht haben, oh und wie auch immer. Nein, da waren wir uns jetzt nicht zu schade und sagen, okay, wir brauchen da Unterstützung, um seinetwillen. Manche mögen über Ritalin denken, wie sie wollen, das hat uns geholfen. Auch da bin ich jetzt kein Fachmann, da haben wir vertraut auf die Frau, die das nicht einfach so rausgehauen hat, die das sehr dosiert eingesetzt hat. Es war uns eine Hilfe. Also ich kann da auch so offen drüber sprechen, wenn man nicht mehr weiterkommt, dann holt man sich Hilfe. Da braucht man sich auch nicht zu schade sein und vielleicht selber überlegen, oh, was haben wir falsch gemacht. Natürlich, als Eltern, wir machen nicht alles richtig, wir machen auch Dinge falsch. Und auch Teenies wissen dann irgendwann vielleicht im Rückblick, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Wir haben auch manches falsch gemacht. Und manche Phase war halt nicht so in Ordnung. Gerade unser Tom, der kommt dann heute mit seinen 20 und sagt, hey Mama, ich war schon ganz schön schwierig. Hey, und das tut dann gut, das tut auch der Elli gut. Weil die hat sich da natürlich viel mehr reingehängt, als ich das gemacht habe. Da bin ich ja auch sehr dankbar, weil ich bei weitem nicht so die Geduld gehabt hätte. Also miteinander reden und manchmal braucht man einfach auch Hilfe und holt sich Hilfe. Also unser Tom ist super. Nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, was ist das für einer. Wir lieben unseren Tom. Er hat seine Kanten, er hat seine Ecken, er hat seine Begabung, wie jedes unserer Kinder. Ja, und es lohnt sich eben da in die Kinder, ja, zu investieren. Lerne deine Eltern schätzen. Und natürlich immer auch andersrum, lerne deine Kinder schätzen. Das meinte ich mit dieser Wertschätzung. Weil das irgendwie, ja, ein komisches Wort, das Band der Liebe eben doch da ist. Und wenn der andere sich wertgeschätzt weiß, dann hat er auch das Recht oder tut sich leichter, Kritik anzunehmen, als auch Kritik zu geben. Wenn ich den anderen wertschätze, dann ist der andere, glaube ich, empfänglicher für Kritik beidseitig. Also ich muss mich auch von meinen Kindern kritisieren lassen. Logisch. Ich habe natürlich mehr Lebenserfahrung, gar keine Frage, aber nicht alles, was ich mache und wie ich denke, ist eben richtig. Deshalb sei selbstkritisch. Also ruhig auch mal hinterfragen, warum ich so gehandelt habe. Weil wir sind ja auch als Erwachsene durchaus launisch. Nicht nur die Teenies, wo manches vielleicht im Kopf ein bisschen anders läuft dann in manchen Situationen. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Mach Komplimente. Loben. wertschätzen, mach Komplimente. Über die einfachsten Dinge, ob das das Zimmer ist, das mal wieder aufgeräumt wurde, oder von Teenseite zu den Eltern für das Essen oder fürs Einkaufen, für den Urlaub, Punkt, Punkt, Punkt. Da darf man durchaus auch kreativ sein, Komplimente machen. Und gestehe deinen Eltern das Recht, einen Fehler zu machen. Andersrum genauso. Keiner von uns ist perfekt, weder unsere Kinder noch wir als Eltern. Versuche deine Kinder und versuche deine Eltern zu verstehen, warum ticken die gerade so? Warum denken sie so drüber? Und da ist der Austausch, glaube ich, einfach nötig. Und meine letzte Anregung, bevor ich uns dann noch einen Bibeltext vorlese, komm mit deinem Problem zu Gott. Elli und ich, wir haben es uns jetzt auch erst so im letzten Dreivierteljahr angewöhnt, miteinander zu beten, morgens, wenn dann die Kinder alle aus dem Haus sind oder manche noch schlafen, je nachdem, miteinander zu beten. Und dann ganz bewusst auch die Kinder, ja, Gott zu Füßen legen. Gott, bewahr du die Kinder vor sexuellem Missbrauch, vor allem anderen Missbrauch, seelischen Missbrauch, wo auch immer Gefahren lauern. Bewahr du sie einfach. Wir geben sie in deine Hand. Wir bitten dich, dass sie ihren Glauben mit dir leben, dass sie ihre eigenen Schritte gehen. Wie vorhin schon gesagt, Teenager können auch für ihre Eltern beten. Für die Herausforderungen, in denen wir als Eltern durchaus auch stehen. Komm mit deinem Problem zu Gott. Und was verbindet uns? Und damit schließe ich Psalm 139. Du hast mich geschaffen. Meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ein paar Verse aus dem 139. Psalm, die nicht nur für kleine Kinder, die schlafen in einem Kinderwagen liegen, gelten, wo alles so süß und friedlich und schön ist. Und diese Worte gelten auch für den widerspenstigen Teenager, der in diesem Moment vielleicht nicht so liebenswürdig ist. Aber diese Worte gelten auch für den komischen Vater und die komische Mutter, die mit der Lebenswelt der Teenager so seine Probleme hat. Wir sind alle von Gott geschaffen. Wir sind alle wunderbare Geschöpfe, die Gott so wollte. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott darf und kann uns verändern. Uns als Eltern, aber auch die Kinder. Und wenn wir an Jesus dranbleiben, was kann Schöneres geben? Dann können wir Kinder auch viel freier wahrscheinlich loslassen. Wenn wir wissen, hey, die haben jemanden, der sie begleitet, auf immer und ewig. Ich danke fürs Zuhören. Ich bete noch. Und dann singen wir, glaube ich, noch mal ein Lied. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du der Schöpfer, der Erfinder des Lebens bist und dass du unseren ganzen Organismus geschaffen hast. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht alles verstehen, was in uns alles so tickt und auch dann in mancher Phase durcheinander kommt. Aber wir wollen unser Leben als Geschenk von dir annehmen, uns selber auch so achten, dass wir wunderbare Geschöpfe sind und dass sich das überträgt auch im Umgang mit unseren Kindern. Dass wir sie wertschätzen, dass wir sie lieb haben, dass wir sie erziehen, dass wir sie in die richtige Richtung ziehen. Nicht an den Haaren ziehen, sondern liebevoll erziehen, ihnen den Weg weisen. Und dass wir ihnen aber auch ja, die Freiheit schenken, die sie brauchen. Und Jesus, das sagt sich so leicht und ist aber dann manchmal echt schwer. Gib du uns da die Weisheit. Schenk, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn erziehen, sondern in die Weite führen. Wir brauchen dich dazu. Segne du uns als Familien, segne du die Familien, die vielleicht momentan in besonderen Herausforderungen stehen. Zeig du dich ihnen und nimm du sie an die Hand und stärk du unseren Glauben. Amen.